Wir werden heute inshallah über ein wichtiges Thema sprechen. Und zwar handelt es sich um die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wie ihr sicherlich wisst, ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam das, was die Araber nennen al-Masdar al-Thani min Masadir al-Tashri'a. Das heißt, es ist die zweite Quelle der islamischen Rechtsprechung und der islamischen Gesetzgebung. Daraus verstehen wir inshallah die Wichtigkeit der Sunna. Und unter Sunna verstehen die Gelehrten, insbesondere die Hadith-Gelehrten, die sich speziell mit der Überlieferung dieser Sunna beschäftigen, all jenes, das der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gesagt, getan und stillschweigend gebilligt hat. Und noch weitere Dinge, wie zum Beispiel die Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die von ihm überliefert wurden. Zum Beispiel, war er groß oder klein oder mittelgroß? Wie war seine Haarfarbe? Wie war seine Hautfarbe? All diese Dinge sind überliefert. Bei den Hadith-Gelehrten fällt es in die Definition von Sunna hinein. Während andere Gelehrte diese Teile wegließen, zum Beispiel die Gelehrten des Usulul Fiqh, die Gelehrten der Grundlagen der islamischen Rechtsprechung, haben diese Dinge als nicht so wichtig befunden in der Definition der Sunna. Warum? Weil die Frage, ob der Prophet sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, ob er nun schwarze Haare gehabt hat oder nicht, hat auf die Rechtsprechung, mit der sich die Gelehrten des Usul beschäftigen, keinen wirklichen Einfluss. Das hat sie nicht so interessiert in ihrem Wissensgebiet. Während die Gelehrten des Hadith, die sogenannten Al-Muhaddithun, beschäftigten sich damit, den Hadith zu überliefern. Das heißt, all jenes vom Propheten sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zu überliefern, was von ihm sozusagen überhaupt möglich ist, dass man es überliefert. Und so wurde die sogenannte Hadith-Wissenschaft eine eigene Wissenschaft. Die Frage, wie wird eine Aussage des Propheten beispielsweise bis zu uns überliefert? Und dies erfolgt, wie ihr alle wisst und wie ihr sicher schon gehört habt, aber es ist eine Erinnerung und die Erinnerung hilft den Mu'minin, wie Allah im Koran sagt. So baut sich ein Hadith aus zwei Teilen auf. Ein Hadith baut sich auf aus dem Isnad. Und der Isnad, das ist die Überlieferungskette. Und aus dem Al-Matn. Al-Matnu, das ist der eigentliche Text des Hadith, der überliefert wird. Und diese Überlieferungskette spielt eine essentielle Rolle, nicht nur in den Hadith-Wissenschaften, sondern in unserem Dien. Warum? Weil wir nur wissen können, was Allah von uns will. Und diese Dinge hat er dem Propheten sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mitgeteilt. Wir können dies nur wissen über die Kette der Überlieferer, die diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam bis zu uns tragen. Und wenn jemand kommt und behauptet, dass der Prophet sallallahu ta'ala alaihi wa sallam etwas gesagt hat, oder getan hat, oder gebilligt hat, und er kann uns dafür keinen Isnad bringen, keine Überlieferungskette, dann ist diese Aussage von diesem Mann somit zurückzulassen. Wir sind verpflichtet, uns zu versichern, ob der Prophet, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, dies auch wirklich gesagt hat. Denn wenn wir das nicht tun, dann könnte jede Person kommen, zum Beispiel mein Nachbar, oder wie auch immer, und könnte behaupten, dass diese Aussage von diesem Dien ist. Und dass dies für uns bindend ist, dass wir dies tun müssen. Aber er hat keinen Beweis dafür. Und somit könnte er ein Lügner sein, der versucht, den Dien zu verdrehen. Und dies ist tatsächlich passiert, das ist sehr oft passiert in der Geschichte des Islam. Und die Hadith-Wissenschaft, das ist der Sinn von der Hadith-Wissenschaft, der Sinn ist, das Richtige vom Falschen zu trennen. Das ist der Sinn der ganzen Überlieferungskette. Der Sinn davon ist, dass man das Richtige, die richtigen Ahadith, das, was wirklich vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam stammt, von dem zu selektieren und zu trennen, das nicht von ihm stammt, das erlogen ist oder das fehlerhafterweise eingeflossen ist in die Überlieferung. Das ist der Sinn von der sogenannten Hadith-Wissenschaft. Diese Wissenschaft teilt sich wiederum in zwei Hauptbereiche. Die eine Sache ist, dass man den Hadith einfach überliefert und die Art und Weise, wie man ihn überliefert. Das andere Wissensgebiet ist ein theoretisches Wissensgebiet, das sich mit verschiedenen Fragen beschäftigt, zum Beispiel, von wem kann eine Überlieferung genommen werden, dann werden die Beweise hierfür aus Koran und Sunna gebracht. Und dass von gewissen Leuten keine Überlieferung genommen werden kann und wie diese Überlieferungen zu behandeln sind. Und wenn wir dies alles wissen, dann wissen wir auch und dann kennen wir auch die Wichtigkeit des Hadith und die Wichtigkeit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in unserem Dien und kennen auch die Wichtigkeit dieser Wissenschaft. Und die Hadithe wurden, und das ist das, mit dem wir uns heute inshallah primär beschäftigen wollen, wurden niedergeschrieben, nicht zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Nur teilweise oder ein sehr, sehr geringer Teil wurde niedergeschrieben in dieser Zeit. Während der Großteil der Hadithe wurde erst viel später niedergeschrieben. Und zwar im Großen und Ganzen begann die Niederschreibung, sagt man, mit einer Anordnung von dem sogenannten fünften rechtgelehrten Kalifen, Umar ibn Abd al-Aziz, der sodann Leute, der Muslime, der ihnen angeordnet hat, diese Hadithe niederzuschreiben. Und so dann begann die Niederschreibung der Hadith. Und die wichtigsten Bücher von Hadith, also in denen die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam niedergeschrieben ist, die wollen wir heute inshallah erwähnen. Und diese Bücher, es ist eigentlich, man kann sagen, absolut notwendig für einen Muslim, diese Bücher zu kennen. Und eigentlich, wenn ein Muslim sich schon längere Zeit mit dem Dien beschäftigt und sich nicht abwendet von diesem Dien, so wie es sich nicht abwendet vom Koran und von der Sunna, so wie es viele, viele Leute heute leider tun, dann weiß er, allein durch das Lesen der Bücher, kennt er diese wichtigen Quellen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ohne Zweifel ist das wichtigste Buch, mit dem wir auch beginnen, inshallah, ist das Sahih-Werk von Al-Bukhari. Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, war einer der großen Gelehrten dieser Umma. Er verstarb im Jahre 256 nach der Hijra. Wenn ich Daten erwähne, inshallah, dann werde ich diese gemäß der Zeitrechnung der Hijra, der islamischen Zeitrechnung, erwähnen. Ihr wisst inshallah, wie ihr das dann in etwa umrechnen könnt. 256 nach der Hijra verstirbt al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Sein voller Name wird am Anfang seines Sahih-Werkes erwähnt. Und zwar, also derjenige, der, es war von der Tradition der Gelehrten, der Hadith-Gelehrten, der Muhaddithun, dass wir in der Regel angesagt haben, die Hadithe. Das heißt, es hat eine große Sitzung gegeben, wo teilweise sehr, sehr viele Leute waren. Und diese, einige davon oder eine Reihe davon hat mitgeschrieben, von A bis Z. Und diese Schriften, also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der Bukhari von Bukhari bis zu uns Mutawatir überliefert ist. Das heißt, es gibt keinen Zweifel, dass dieses Buch wirklich von Bukhari kommt. Diese ganzen Hadith-Bücher werden teilweise schriftlich überliefert, das heißt, es gibt Abschriften, Kopien, also handschriftliche Kopien. Und es gibt auch Überlieferungsketten bis zu Bukhari selbst. Und zum Beispiel, ich habe einige dieser, oder die Erklärung einige dieser Hadithe selbst gehört von jemandem, der ein Isnad bis zu Bukhari hat. Das heißt, sein Lehrer hat es wiederum von seinem Lehrer bis irgendeinem das Schlüssel von Bukhari, Ahmadullah Yaleh, hat. Und am Anfang dieses Sahih-Werkes sagt er eben, der Mann, der dies schreibt, قال الشيخ الإمام الحافظ Es sagte der Scheikh, der Imam, der Hafir. Al-Hafir, das war eine Bezeichnung, die die Menschen in der Regel verwendet haben, für jemanden, der sehr, sehr viele Hadithe auswendig gelernt hat. Wie viele das jetzt genau sind, einige Gelehrte haben sich da festgelegt, das ist nicht so interessant für uns. Ist auch nicht so genau festgelegt in Wirklichkeit. Ein Hafir ist in Wirklichkeit jemand, der sehr viele Hadithe gelernt hat. Al-Bukhari hat einige hunderttausend Hadithe gelernt. Und wenn wir Hadithe sagen, dann meinen wir mit den Überlieferungsketten. Das heißt, mit dem Namen, mit den Personen. Darüber hinaus hat Al-Bukhari nicht nur diese Personen namentlich gekannt, sondern hat auch ihre Biografien gekannt. Das heißt, er hat die Personen, alle von den Hadith gekannt, und er hat auch ihre Biografien, ihre Sterbedaten, ihre Geburtsdaten, ihren Aufenthaltsort und so weiter, ihre Lehrer und ihre Schüler gekannt. Die ganze Biografie kannte er. Und es ist bekannt, dass Bukhari oft geprüft wurde über diese Dinge von seinen Schülern, und dass er diese Prüfungen immer in einer sehr seltsamen Art und Weise bestanden hat. Also, dass er wirklich schon seltsame Auffassungsgaben gehabt hat, Vermögen auswendig zu lernen. Und er sagt ihm, Qala Shaykh al-Imam al-Hafir, Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira al-Bukhari, Rahimahullahu ta'ala, Amin. Abu Abdillah, das ist die Kunya von der Imam al-Bukhari. Die Kunya Abu Abdillah, der Vater von Abdullah. Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail. Muhammad, der Sohn von Ismail, also sein Vater war Ismail. Und sein Großvater, der Vater seines Vaters war Ibrahim. Und der Vater von Ibrahim war al-Mughira. Und wenn man das noch weiter fortsetzt, dann geht das noch weiter. Da wird erwähnt, dass der Vater von ihm war ein Dissifer, in dem Fall ein Bukhari kommt von Bukhara. Und das ist bei Ursprung natürlich nicht arabisch. Und dort heißt dieses Wort, das heißt, soweit ich von den Gelehrten gehört habe, sage, dass dieses Wort Fallah heißt, Bauer. Das heißt, das war der Sohn des Bauern. Ist nicht so interessant und nicht so wichtig für uns. Auf jeden Fall, das ist der Name von einem Bukhari. Rahmatullahi ta'ala alayh, der im Jahre 256 verstarb. Sein Werk ist das Sahih al-Bukhari, das Sahih Werk von al-Bukhari, das in etwa 8000 Hadith umfasst. 7000, ein bisschen mehr als 7500 Hadith. Wenn in den Hadithbüchern oder in den Büchern über diesen Islam, wenn dort erwähnt wird, Akhraja ist Sahih, das heißt, es wurde überliefert im Sahih, dann ist damit gemeint der Bukhari. Der Bukhari ist wohl sagen, das wichtigste Werk. Man kann im Allgemeinen sagen, dass der Bukhari nur Sahih Hadith beinhaltet. Und dadurch zeigt er sich auch aus von anderen Menschen. Das zweite Buch, das ebenfalls Sahih ist, diese zwei Bücher zählen zu den wichtigsten Büchern, in den Hadithen zu schaffen, ist Sahih Muslim. Al-Imam Muslim, Rahmatullahi alayh, sein Name ist Abu al-Husaymi, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayriyu. Muslim ibn al-Hajjaj, rahmatullahi alayh, starb im Jahre 261 nach der Hijra. Im Jahre 261. Das heißt, 5 Jahre nach al-Bukhari. Und was man wissen sollte, ist, dass Muslim, Imam Muslim, rahmatullahi alayh, war in Wirklichkeit der Schüler von al-Bukhari. Und unter den Hadith-Gelehrten gibt es einen besonderen Ausdruck. Es gibt verschiedene Stufen, sozusagen, in den Hadith-Wissenschaften, wie sie einen Gelehrten einstufen, je nachdem, wie viel Hadith er auswendig gelernt hat. Und die höchste Stufe heißt Amirul Mu'minina fil Hadith. Amirul Mu'minina fil Hadith. Der Führer der Mu'minin im Hadith. Diese Stufe haben nur ganz wenige Gelehrte, ihr wisst, es hat tausende Gelehrte. Und zwar große Gelehrte. Es gibt einige Leute, in deren Vorstellung gibt es nur 4 Gelehrte. Alle anderen sind nicht wirklich als Gelehrte zu rechnen. Das ist nicht die Realität. So etwas kann nur jemand behaupten, der überhaupt keinen Einblick in die Bücherwelt des Islam hat. Und des islamischen Wissens und der islamischen Geschichte. Die Realität ist vielmehr, dass es ein Mehr von Büchern gibt und dass es auch ein Mehr von Gelehrten gab. Natürlich viele Tausende, sehr große Gelehrte hat diese gewaltige Umma, diese gewaltige Dien vorgebracht. Aber den Laqab, diesen Namen, diesen Titel Amir al-Mu'minin fi al-Hadith, den haben nur sehr, sehr wenige Leute bekommen. Und sowohl al-Bukhari als auch al-Imam Muslim waren beide min umara'i al-Mu'minin fi al-Hadith. Das heißt, dass so ein Mensch nicht nur eigentlich die ganze Sunna auswendig gelernt hat, sondern darüber hinaus auch noch sozusagen der wichtigste Gelehrte in seiner Zeit wird. Das heißt, derjenige, der Bezugspunkt für alle anderen Gelehrten. Alle Hadith-Gelehrten kommen zurück zu al-Imam al-Bukhari, rahmatullahi alayh. Und alle hören seine Sitzungen und alle überliefern von ihm. Und es ist unbestritten, dass er sozusagen der Amir al-Mu'minin fi al-Hadith ist. Und es gab noch einige andere, wir werden auch einige erwähnen, inshallah. Und diese zwei Bücher sind sehr wichtig und sie werden genannt As-Sahihan, die Bücher von diesen beiden Gelehrten. Und die beiden Gelehrten werden As-Sheikhan genannt, die beiden Sheikh, also As-Sheikhan. Wenn du irgendwo in einem Buch liest, Akhrajahu Sheikhan, dann weißt du Al-Bukhari wa Muslim. Wenn du irgendwo in einem Buch liest, dann die Buchrija fi Sahihain, also in den beiden Sahih-Werken, dann weißt du im Sahih von Al-Bukhari und im Sahih von Muslim. Und damit erkennen wir auch die Stellung dieser zwei Bücher in den Hadith-Wissenschaften in unserem Leben natürlich. So, dann gibt es weitere Bücher, die ebenfalls sehr wichtig sind, die aber nicht rein oder nicht nur richtige Hadithe umfassen und beinhalten, sondern auch andere, weil die Gelehrten sich zur Zielsetzung gemacht haben oder sich zum Ziel gesetzt haben, dass sie in diese Bücher einfach alles aufnehmen, was vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam irgendwie überliefert wird, und dann soll man schauen in den Ketten, was davon richtig ist und was nicht. Natürlich haben sie das auch selber kommentiert. So ist als nächstes ebenfalls ein großer Gelehrter dieser Umma zu erwähnen, und sein Name ist Abu Dawud. Abu Dawud, rahmatullahi alaihi, verstarb im Jahre 275 nach der Hijra. Und ein weiterer Gelehrter ist At-Tirmidhi, Abu Isa At-Tirmidhi. Verstarb im Jahre 279, also 4 Jahre nach Abi Dawud. Und dann ist ebenfalls zu erwähnen An-Nasa'i, der im Jahre 304, wenn mich nicht alles täuscht, verstarb. Rahmatullahi alayhi wa sallam. Und Ibn Majah, der vierte dieser 4 letztgenannten Gelehrten, Ibn Majah ist im Jahre 200, also es gibt eine Meinungsverschiedenheit, man ist sich nicht ganz sicher, im Jahre 273 oder 275 verstorben. Wallahu a'lam. Alles in allem können wir daraus entnehmen, dass diese 6 Gelehrten, welche Ashabul Kutub al-Sitta, das heißt die Verfasser der 6 Hadith-Bücher genannt werden, dass diese 6 alle im Großen und Ganzen innerhalb von einem halben Jahrhundert gelebt haben. Im Großen und Ganzen in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts nach der Hijra. Also in etwa von 250 bis zum Jahr 300 haben diese 6 Gelehrten gelebt. Und diese 4 Gelehrten, also abgesehen von den 2 Sahihain, von den 2 Sheikhain, also Al-Imam al-Bukhari und Al-Imam Muslim, die 4 Gelehrten werden genannt Al-Arba, die 4. Und werden auch genannt Ashabu Sunan, die Verfasser des Sunan, weil ihre Werke heißen Sunan. Also Sunan und Abi Dawud, Sunan und Junaja und so weiter. Diese Bücher sind im Großen und Ganzen die wichtigsten Bücher, in denen die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam niedergeschrieben wurde. Und damit seht ihr, dass der Großteil dieser Sunna in dieser Zeit der wichtigste Teil niedergeschrieben wurde. In diesen 50 Jahren. Und eine sehr wichtige Sache ist zu erwähnen, dass das Wissen ist in den Augen der Muslime die wertvollste Sache, das wertvollste Gut in der Dunya. Und das zeigt uns natürlich auch, wie gewaltig dieser Dien ist, wie gewaltig dieser Islam ist, und wie sehr er die Leute durch das Wissen emporhebt. Und deswegen hat diese Umma, diese Gemeinschaft, so große Gewerke hervorgebracht. Dinge, die in keiner anderen Gemeinschaft vorstellbar werden. Dass jemand hunderttausende Hadithe auswendig lernt und sie Buchstabe für Buchstabe wiedergeben kann. Das ist etwas, was nur die Muslime für immer kennen. Und auf das jeder Mumin stolz sein soll. Wir sehen, dass im Islam ist das Wichtige der Ilm und die Taqwa und der Adab, die Gottesfurcht, das Wissen und das Verhalten dieser Leute. Wenn sie dies gemacht haben und umgesetzt haben und gelehrte wurden, dann waren sie respektiert. Egal, ob sie weiß waren oder schwarz. Schwarz wie Kohle. Schwarz wie Raben. Und diese Aussagen sind nicht von mir. Diese Aussagen, die treffen die Gelehrten in den Büchern. Du liest die Tarja, die Biografie von einem Gelehrten, und sie sagen dir, was das für ein großartiger Gelehrter war, und dann sagen sie, und er war schwarz wie Kohle. Das ist kein Eigentum, das ist keine Beleidigung. Im Gegenteil. Im Islam spielt das überhaupt keine Rolle. Schwarz, weiß, braun, gelb, rot, egal. Das Wichtige ist nur das Wissen. Und so haben sich Leute, die Sklaven waren, die unfrei waren, haben sich zu den größten Gelehrten der Umwelt erhoben. Das macht der Islam aus den Menschen. Leute, die früher wegen ihrer Hautfarbe wertlos waren bei den Mekkanern oder bei den Arabern. Und so dann wurden sie ihre Lehrer. Sodass sogar die Araber selbst in dieser Zeit, diese Zeit wird überhaupt die Zeit der Mawali, die Zeit der Sklaven genannt. Im Ilm, also im Wissen, wird es eine Zeit genannt, in der die Araber von den Arajin, also von den sogenannten Ausländern, gelernt haben. In dieser Zeit haben die Arajin, die Nicht-Araber, die Araber unterrichtet. Und natürlich, es hat sehr viele große arabische Gelehrte gegeben, aber hier zeigt sich deutlich, dass die Größe dieser Umma und die Größe der Menschen, die diese Umma hervorgebracht hat, die lag in ihrem Leben, in ihrem Wissen und nicht in ihrer Hausfrau. Und das war gleichgültig für die Menschen. Dies sind die sechs Hadith-Bücher. Und wenn wir noch hinzufügen, oder was wir ebenfalls hinzufügen müssen, wenn wir die wichtigsten Hadith-Bücher erwähnen, ist natürlich eines der ersten Bücher, die überhaupt verfasst wurden, oder eines der ersten gesammelten Bücher, die überhaupt verfasst wurden, und das ist das Buch von Al-Imam Malik. Al-Imam Malik, Malik ibn Anas, Ahmadullahi alayhi, das war bekanntermaßen einer der Gelehrten, deren Lehren sozusagen nach ihrem Tode bekannt wurden, was heute als Rechtsschulen bekannt ist. Und er verstarb im Jahre 179 nach der Hijra. Also genau 100 Jahre vor Al-Tirmidhi. Damit ihr auch ungefähr eine Relation habt, inshallah, wann diese Gelehrten gelebt haben. Er hat die sogenannte Al-Muwatta verfasst oder zusammengestellt. Muwatta ul-Imami Malik ibn Anas. Dieses Werk ist natürlich ebenfalls ein sehr wichtiges Werk. Wie gesagt, der Imam Malik 179 nach der Hijra verstorben. Das heißt, etwa in diesem Zeitraum davor hat er die Muwatta verfasst, beziehungsweise zusammengestellt. Und ein zweites sehr wichtiges Werk, das wir unbedingt nennen müssen, ist das Werk von Al-Imam Ahmad. Ahmad ibn Hanbal. Rahmatullahi alayh. Al-Imam Ahmad verstarb im Jahre 241. Im Jahre 241 nach der Hijra. Und bei der Gelegenheit, inshallah, damit ihr eine Relation, damit ihr eine Relation setzen könnt und eine Vorstellung habt. Al-Imam Shafi'i verstarb im Jahre 204. Wir haben gesagt, Imam Malik, im Jahre 179 nach der Hijra. Eine weitere sehr wichtige Sache ist, Al-Imam Shafi'i war der Schüler von Al-Imam Malik und war der Lehrer von Imam Ahmad. Das heißt, Imam Ahmad war der Schüler von Al-Shafi'i und Al-Shafi'i war der Schüler von Imam Malik. Al-Shafi'i, rahmatullahi alayh, war natürlich auch ein Sprachgelehrter und war ein Dichter, hat sich auch mit dem Gedicht beschäftigt, hat sehr viel nützliche Informationen auch in Gedichte gebracht. Und mir fällt ein Gedicht an, in dem er sagt, was auch zeigt, dass ein Imam Ahmad sein Schüler war, er sagt, قَالُوا يَزُورُكَ أَحْمَدُ وَتَزُورُهُ قُلْتُ الْفَضَائِلُ لَا تُفَارِقُ مَنْزِلًا إِنْ زَارَنِي فَبِفَضْلِهِ أَوْ زُرْتُهُ فبفضله فالفضل في الحالين له. قالوا يزورك أحمد وتزوره. Sie sagen, Ahmad besucht dich und du besuchst ihn. قلت الفضائل لا تفارق منزله. Ich sagte, die Vorzüge trennen sich nicht von seinem Haus. Also sie trennen sich nicht von ihm, die Vorzüge. إن زارني فبفضله أو زرته. Wenn er mich besucht, so wegen seinem Vorzug, oder wenn ich ihn besuche, so wegen seinem Vorzug. So ist der Vorzug in beiden Fällen, also für ihn. Er genießt den Vorzug sozusagen. Das sagt al-Shafi'i rahmatullahi alayh über seinen Schüler al-Imam Ahmad. So redet der große Sheikh al-Imam al-Shafi'i rahmatullahi alayh über seinen Schüler. Da kann man sich für den Adab sehen. Für den Adab, den er mit dem die sie ihren Schülern selbst gegenübergestellt sind. Und da, jetzt haben wir ungefähr eine Vorstellung, eine zeitmäßige Vorstellung, wann diese Imame gelebt haben, diese Ulama, und wissen, dass die wichtigsten Bücher, Imam Ahmad hat das Buch verfasst, Musnad, den Musnad, sogenannten Musnad. Musnad und Imam Ahmad ist ein Werk, das sehr, sehr viele Hadithe befasst. Das ist eigentlich das größte, beziehungsweise eines der größten Hadithwerke. Und das Größte, was überhaupt gedruckt ist, oder auch gar nicht. Es umfasst einige 10.000 Hadith. Das heißt, in etwa vielleicht, es kommt fast 30.000 Hadith. Oder auch gar nicht. Allein dieses Werk von Imam Ahmad, Rahmatullahi alayh. Und daran sehen wir, inshallah, der Großteil der Hadith-Schreibung hat also vom Anfang des 2. Jahrhunderts, vom Jahre 100, bis etwa zum Jahre 300 ist der Großteil der Hadith niedergeschrieben worden. Diese Al-Kutub al-Sitte, die 6 Hadith-Bücher, die Gelehrten sagen in der Regel, dass nur selten eigentlich ein Hadith nicht in diesen Büchern zu finden ist. Das heißt, im Großen und Ganzen kommen die Hadith in diesen 6 Büchern vor. Im Großen und Ganzen kann man dies sagen. Es gibt natürlich auch viele Hadith, die sozusagen in anderen Büchern zu finden sind, aber meistens überschneiden sich gut. Im Großen und Ganzen ist es eher selten, dass ein Hadith in den 6 Hadith-Büchern nicht zu finden ist. Kommt natürlich vor. Aber die Gelehrten wollen damit sagen, dass im Großen und Ganzen ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in diese 6 Bücher niedergelegt. Und wenn wir den Musnad und die Muwatta von Imam Malik dazu nehmen, dann haben wir im Großen und Ganzen die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt noch einige kleinere Werke, also von kleinerem Umfang, die viele Gelehrte haben eine Reihe von Werken verfasst, die auch vorhanden sind, alhamdulillah. Diese Hadithe, die aus diesen Werken entnommen werden, werden natürlich auch herangezogen für die Rechtsprechung und werden natürlich herangezogen in den anderen Wissenschaften und haben natürlich ihre Gültigkeit, solange ihr Isnad, ihre Überlieferungskette akzeptabel ist. Aus der Sicht der Hadith-Gelehrten. Wir haben natürlich jetzt eine Reihe von Daten erwähnt und eine Reihe von Informationen erwähnt. Dies mag für jemanden, der das zum ersten Mal hört, mag das eine Fülle von Informationen sein. Dies mag den einen oder anderen ein bisschen überwältigen, aber es soll gesagt sein, das wichtigste Gut, das wir Muslime kennen, ist das Wissen. Und das, was diese Ummah emporgehoben hat, ist das Wissen. Und dieses Wissen kann man natürlich niemals komplett erfassen. Niemals kann man das gesamte islamische Wissen, selbst das, was man in Büchern, es sind tausende Bücher. Und inshallah werden wir über dieses Thema, über die Fülle der Bücher und über die Fülle des Wissens und die Frage oder die Tatsache, dass man dieses Wissen nicht alles sozusagen aufnehmen kann, dass kein Mensch kann, darüber werden wir inshallah einen eigenen Daraus hören, wie viel Leiter haben, wenn Allah uns so lange hier in der Dunya verweilen lässt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man begreifen muss, dass dieser Deen ohne Lernen nicht funktioniert. Und dass ein Muslim ohne Lernen kein richtiger Muslim sein kann. Wenn er das Lernen komplett unterlässt und sich komplett sozusagen vom Wissen des Koran und von der Sunna lossagt, dann haben wir schon gesagt, er dann Mu'al an Dinillah führt. Weil Mu'al an Dinillah ist derjenige, der sich vom Din von Allah abwendet, der sich vom Koran und Sunna abwendet. Dadurch, dass er dieses Wissen einfach keines Blickes würdigt. Und so gibt es einen Teil des Wissens, der für jeden Muslim verpflichtend ist. Und ein Teil dieses verpflichtenden Wissens ist so wichtig, dass es keinen Islam ohne dieses Wissen geben kann. Deswegen ist es die Verpflichtung eines jeden Muslims und eines jeden Muslimer. Das schließt natürlich die Frauen mit ein, was viele Männer und leider auch viele Frauen nicht wissen. Natürlich ist es die Verpflichtung, all dieser Leute zu lernen und diese Informationen aufzunehmen und sich zu bilden über diese Dinge und die Rechtleitung aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu entnehmen. Sodann, wenn jemand aber fortlaufend sich immer weiterbildet und Stück für Stück Shay'an für Shay'an immer weiter lernt, dann wird er fähig sein, eine gewaltige Menge an Wissen aufzunehmen. Und das ist das, was die Gelehrten vermocht und was sie getan haben. Und das ist das, was wir auch lernen müssen. Deswegen soll niemand sozusagen verwundert sein durch die Fülle von Informationen, die man auch in Büchern vorfindet und die Fülle von Büchern, die es gibt. Wir werden inshallah diese Berufs in Allah fortsetzen. Ich bedanke mich für euch, Barakallahu Fikum, für euer Zuhören. جزاكم الله خيرا ونقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر